Anfangs haben wir es heute schon gesagt, es soll heute ein Stück um Demut gehen, aber jetzt dieses Wort Demut jetzt mal nicht ganz so eng fassen. Ich würde mit der Eingangsfrage mal beginnen wollen, was versteht ihr so unter Demut oder so, was man so damit verbindet? Ruft einfach mal rein. Ja, ist natürlich schwer, ich darf reden, ihr seid alle still. Nee.
Gegenteil von Hochmut.
Okay.
Ist schon geantwortet.
Demut ist eine Entscheidung.
Richtig, werden wir da heute noch dazu kommen?
Eine Haltung.
Auch gut. Also es gibt ja keine falschen Antworten in dem Sinne. Es wird ja keine Strichliste gemacht, wer wo, wie und gut, weniger gut, oh, ganz schlecht.
Demut ist, wenn ich mich immer mies fühle, immer derjenige bin, der der Meinung ist, dass seine Meinung zu nichts zählt und der mit so einem süßsäuerlichen Gesicht durchs Leben läuft und der irgendwie anderen immer das Gefühl vermittelt, ein besonders demütiger Mensch zu sein.
Muss man das jetzt akzeptieren? Saarbrücke.
Falsche Demut.
Falsche Demut.
So wurde es altmäßig überschrieben bzw. übersetzt. Das, ja. Aber die.
Hat man diesen Satz gehört? Demut ist Ungerechtigkeiten in Sanftmut ertragen.
Also ich habe jetzt auch keine fertige Definition. Wer das jetzt erwartet hat, der. Oh. Was Ketzerisches?
Nee, aber Demut ist, wenn ich so lebe, wie ich der Meinung bin, dass es Gott gefällt.
Also beim Ausarbeiten über dieses Thema und auch heute nochmal beim, wo ich heute zu Hause war, drüber nachgedacht habe und beim Beten, kam mir so die Frage oder so der Gedanke, wie transportiert man diesen Lebensstil von Demut in den E-Kurs, in unserer Gemeinde, in unseren Jobskreisen oder zu Hause? Wie transportiert man das? Ich meine, ich kann das versuchen, hier klarzulegen. Man kann das auch mit der Bibel sehr gut erklären. Man kann Leute rausnehmen, die demütig waren, das auch gelebt haben. Von Mose wird zum Beispiel gesagt, dass er der demütigste Mann gewesen sein soll. Und wenn man so das, die Person von Mose anguckt, wie er gelebt hat, wie er gearbeitet hat, war ja auch ein Mensch, der manche Dinge nicht so gut gemacht hat, da manche Dinge falsch gemacht hat, falsch entschieden hat. War auch ein Typ, ein Kriegertyp, der mal mit seinem Volk gegen ein anderes Volk in den Krieg gezogen ist. Also Demut ist nicht jetzt immer das, wie es der Jan Vornsten so ausgedrückt hat, beziehungsweise so geschildert hat, mit einer süß-säuerlichen Miene dort zu sitzen und eine Art Frömmigkeit zu verbreiten, wo man sagt, ja, okay, da ist ja schon komplett irgendwo im Himmel oder irgendwo davor, weiß, was er so tut oder beziehungsweise hat eine ganz innige Beziehung, so ein äußerlicher Anschein von einer gewissen Heiligkeit oder einer gewissen Frömmigkeit. Das ist es aber nicht, Demut. Ich will heute auch nicht so dermaßen auf diesen Begriff Demut drauf rumreiten, sondern es geht mir allen darum, was das in unserem Leben macht, was es mit, vor allen Dingen mit unserem Herzen macht. Ne? Demut ist, wie schon gesagt, das ist eine Haltung, ist auf jeden Fall richtig. Und das ist auch ein Lebensstil. Das ist auch eine Entscheidung, wie es richtig gesagt worden ist. Ich muss mich, und das sagt mir die Bibel, dazu werden wir noch hinkommen, zu dieser Bibelstelle oder zu mehreren dazu, fordert mich auf, auch die gleiche Gesinnung zu haben wie Punkt, 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 also in dem Fall Jesus. Das ist jetzt auch nicht schwer zu erraten. Also Demut ist definitiv ein Lebensstil. Da lässt sich jetzt nicht einfach so festbinden, wo ich sage, jetzt habe ich eine Begrifflichkeit, jetzt kann ich damit umgehen. Und wenn mich der Älteste fragt, was ist Demut, dann habe ich immer die richtige Antwort. Gemeinde ist ja gerade das, oder Demut hat ja was mit unserem Herzen zu tun. Und unser Herz entscheidet, das sagt das Wort Gottes definitiv und unmissverständlich, ist das allentscheidende Teil in unserem Leben. Das ist das, was uns entscheidet, wie weit wir mit unserer Berufung kommen, ob ich überhaupt ins Reich Gottes komme, ob ich in eine Gemeinde komme, also nicht nur in eine örtliche Gemeinde, das auch in die weltweite, also in die Brautgemeinde, ich sage jetzt mal Braut dazu, weil sich das jetzt ein bisschen besser macht. Das entscheidet unser Herz, wie es da drin aussieht. Es geht nicht darum, demütig auszusehen. Das haben auch die Pharisäer gemacht. Und ihr kennt alle die Aussprüche von Jesus oder von Johannes der Täufer, war da auch nicht gerade zach. Was damit betraf, die sahen alle so aus. Das hat aber nichts damit zu tun, wie du aussiehst, sondern es kommt ganz darauf an, was bei dir im Herzen drin los ist. Und darauf kommt man es heute ein bisschen an. Gemeinde ist ein Ort, oder ich würde es mal, das meine jetzt meine freie Übersetzung, das ist jetzt nicht vollständig Gottes Willen, aber Gemeinde ist für mich das, dass Leute oder Menschen so kommen können, wie sie sind, aber wir lassen sie nicht, wie sie sind. Verstehst du das? Also ist das jetzt mal ein bisschen, lass jetzt mal ein bisschen sacken. Jeder von uns ist erstmal mit einer Grundverfassung gekommen, so wie er von der Straße oder von Kirchen oder von anderen Gemeinden oder vielleicht auch gar nichts, ich sag mal, als Ungläubiger gekommen ist. So darf jeder in die Gemeinde kommen, so sagt jeder, der zu Jesus kommt, und Jesus sagt, du bist eingeladen, weil Jesus, das sagt der Römerbrief und etliche andere Stellen auch, für Sünder gestorben ist. Und wir waren auch alle Sünder, egal wo wir herkommen, prinzipiell waren wir alle Sünder. Von daher sagt das Wort Gottes, jeder ist eingeladen, so wie er ist, in die Gemeinde. Aber die Gemeinde lässt nicht einen so, wie sie ist. Also wenn du hier mit dem Anspruch hergekommen bist, ich strick mein Ding hier durch und ich bin schon 100% dabei, preis den Herrn, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Und das wird es auch nicht geben. Den Zahlen können wir heute schon mal ziehen. Wir haben gestern, wo wir als Leiter zusammen waren, das passt jetzt irgendwie gut hierher, haben wir eine Bibellehre von Derek Prinz angehört. Da ging es um Gemeinschaft. Und mir ist das Bild jetzt nochmal so vor Augen. Er beschreibt das wie ein Art Bach mit Wasser, das ist der Heilige Geist, und viele kleine Steine drinnen. Die sind so wir, die Gemeindemitglieder, sage ich jetzt mal. Und jeder von uns hat schon mal so einen Bach gesehen mit den Steinchen so da drin, die sind mehr oder weniger alle etwas rund geschliffen. Manche haben noch hier und dort Ecken, das sind gröber. Aber an sich bewirkt die Zeit und das Wasser und das Schleifen miteinander an den Steinen, dass man rund wird, brauchbar gemacht wird, hat er das genannt. Und wir kommen so mit Ecken und Kanten, kommen wir in die Nähe des Baches, also sprich in den Fluss des Heiligen Geistes. Ich überzeichne das Bild jetzt mal, aber es war relativ richtig gut dargestellt. Hinein, treffen auf andere Menschen, der Fluss des Heiligen Geistes kommt, sprich das Wasser, und wirbelt uns durcheinander. Und was passiert? Unsere Ecken und Kanten fallen dabei ab. Das ist nicht immer toll. Da hast du auch keine Lust manchmal zu gehen, aber was der Punkt ist, nur in Gemeinschaft werden wir zu dem Stein, zu dieser Form, die uns Gott haben will. Wenn du nicht in diese Gemeinschaft hineinkommst, kannst du sagen, was du willst, wirst du nicht geschliffen. Von daher ist auch das Thema Demut auch immer in Beziehung mit Gemeinde zu sehen. Du kannst zu Hause, wenn du alleine bist und keine Gemeinde hast oder ist auch mal etwas losgelöst, kannst du da trefflich über Demut philosophieren. Aber es wird dabei auch nur bleiben. Es wird null Frucht hervorbringen. Demut, das hat einen Sitz im Leben, wie so ziemlich alles, was in diesem Buch, also was sich Bibel nennt, drinsteht. Es hat definitiv immer einen Sitz im Leben und muss es auch haben. Sonst ist das alles hohl und leer, sonst sind wir ein schöner Verein. Haben wir ein schönes Gebäude, wo auch noch viel Arbeit dran hängt. Aber uns geht es ja, oder warum wir da sind, es geht ja um die geistlichen Dinge, es geht um Jesus, es geht darum, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und die Gemeinde und die Brautgemeinde, da gibt es eine Verheißung, dass die die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Und dafür ist unser Herz irgendwo zuständig, ob ich mal damit dabei bin oder nicht. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Habe ich das ein bisschen klar versucht zu umdeuten, umreißen, was es mir geht? Es geht mir heute nicht um eine Begrifflichkeit, es geht auch heute auch nicht um eine klassische Lehre, eine klassische Predigt oder so, sondern ich versuche ein bisschen Leben oder dieses, unser Herz oder dort, wo es hin soll, quasi zu transportieren. Ich werde hier und dort auch, natürlich machen wir Bibelstellen angucken, das geht gar nicht ohne, weil wir uns immer auf unsere Lehre, auf die Bibel berufen, ja, das ist logisch. Aber hier und dort werde ich auch Beispiele mit reinbringen, die das mal ein bisschen verdeutlichen werden. Ich weiß auch heute nicht, ob wir die gesamte Zeit brauchen. Es geht auch nicht um Zeit. Es geht darum, dass bei dir was in deinem Herzen passiert. Und dass du, wenn du zum Schluss heute Abend rausgehst, dass du dich entscheidest. Ich will da heute irgendwie schon dahin kommen, zur Entscheidung, dass du sagst, ja, ich will dabei sein, ich will diesen Weg gehen, oder ich lehne ihn ab. Also die Entscheidung bleibt bei dir. Ne? Die kann ich nicht für dich treffen. Kann keiner von uns, jeder trifft die für sich alleine. Aber preis den Herrn, das ist keine große Geschichte, weil die Bibel gibt uns da Hilfe und die sagt dir sogar, was du wählen sollst. Also da ist er echt fair. Ist in der Mathematikklausur nicht so, ne? Muss man mal so. Muss man mal so sagen. Gut, schlag mal die Bibel auf und zwar Sprüche 18, Vers 12. Was hat der Boss vorlesen? Also es war wie ein bisschen Jups, ne? Also es ist nicht so die klassische Predigt, ich sage und rede mir einen Hals heiser. Sondern nur Jups geht's auch her, ja, jetzt bist du dran und jetzt sag mal einen Ton. Nee, nicht ganz so, aber es wird dann doch nicht jeder. Das ist brutal, das ist Level 2, ja genau. Nee, wenn pauslos immer jemand still ist und nichts irgendwie zusagt, ist das irgendwie auch eine Botschaft, verstehst du? Das ist dann, wenn Leute so bis 12, 13 Mann zusammen sind und alle arbeiten gut mit und da, es geht auch nicht darum, eine richtige Antwort. Jener kann auch sagen, mir geht's heute tut euch schlecht oder mir geht's heute nicht gut oder ich habe da dort ein Problem. Wir sind hier jetzt kein frommer Haufen und wir sagen, es gibt keine Probleme. Deshalb sind wir ja da, deshalb tragen wir uns, beten wir aufeinander. Also genau das wollen wir ja hören, was nicht so gut läuft. Natürlich auch die guten Dinge, ne? Das ist auch logisch, da wollen wir uns auch dran freuen. Aber wenn ich jetzt nicht sagen durfte, mir geht so und so und bitte betet mal, oder vorige Woche hatte ich einen Krankenschein, da ging es nicht so gut, hatte Fieber, das sieht man jetzt auch noch, dass ich ein bisschen ausgefranst aussehe. Und am Anfang hat es jetzt durch den Sterben meine Frau getroffen, da waren am Montag die Ältesten da und auch viele Geschwister haben uns angerufen und gebetet und am Telefon. Also das ist echt klasse, muss man mal, das ist, weiß ich jetzt nicht, wie ich so sagen soll, aber das rührt einen und ich will es einfach nicht missen, ne? Mal ganz ehrlich gesagt. Okay, Sprüche 18, Vers 12 wurde gesagt. Wer liest mal vor? 12, habe ich was anderes gesagt?
Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommen die Demut.
Genau. Jetzt muss ich schon mal eine Einschränkung bringen, wo hochmütig steht. Da steht eigentlich, oder sollte, brauche ich jetzt nicht in der Bibel drin rumzuschmieren, aber so. Aber eigentlich meint, oder das richtige Wort, was dort, dieses hebräische Wort, was da steht, meint eigentlich Stolz. So müsste man es übersetzen. Vor dem Zusammenbruch wird des Menschen stolz, aber vor der Ehre kommt Demut. Aber hochmütig trifft es auch schon ganz gut. So, Matthäus 23, Vers 12. Matthäus 23, 12.
Wenn
Wer hat's?
Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
Genau. Das sagt selbst Jesus. Ich bringe mal noch, um es ein bisschen schneller zu machen, wir könnten nachher noch, wo Bibel vorgelesen wird, wir haben noch ein paar vor uns. In Sprüche 28, Vers 23 steht, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Im Hiob 22, 29 steht, wenn sie aber abwärts führen, so wirst du sagen, es geht empor, und wer die Augen niederschlägt, den wird er erretten. In Hesekiel 21, 31, so spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. So soll es sein und nichts anderes. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe soll erniedrigt werden. In den ganzen Bibelversen, die wir jetzt so vorgelesen haben oder die ich jetzt so noch gebracht habe, wird schon eines deutlich, wo der Maßstab Gottes liegt. Beim Hochmütigen oder beim Demütigen. Wo ist der Bereich Gottes angesiedelt? Wo ist der Bereich des Fleischlichen oder des Menschlichen angesiedelt? Wenn man so drüber nachdenkt, welches war die erste Sünde überhaupt, dann muss man sagen, dann war das Stolz. Nicht Trunkenheit, nicht unmoralisches Verhalten oder sonstiges Zeug, nicht einmal Mord, sondern allein Stolz. Das ist der Ursprung der ganzen Sünde. Wenn wir immer so draußen rumgehen oder in unseren Gemeinden, Kirchen, weiß was ich wohin, oder auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, was fällt uns da an den Menschen so auf, wenn man sagt, oh, da hat er dort ein bisschen was auf dem Kerbholz oder da ist ein böser Mensch oder meistens fallen ihnen die Dinge ein, dass er unmoralisch handelt, dass er vielleicht eine Ehe gebrochen hat oder mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schläft. Aber selbst das Stolze in uns wird meistens nicht so erkannt. Das ist ein bisschen kurios. Wir gehen meistens immer so von der Äußerlichkeit aus. Oder es ist menschlich gesehen immer das vor, das zuerst zu sehen, was so offenbar liegt. Aber das, was dahinter steht, hinter all diesen Sünden oder generell hinter Sünde, nicht nur bei anderen Menschen, auch bei uns, das ist immer der Stolz gewesen. Und biblisch ist es so, dass die Sünde des Stolzes immer zur Rebellion führt. Stolz führt immer zur Rebellion. Und das hat irgendwie ein biblischen Prinzip oder erfolgt einem biblischen Prinzip ein innerlicher Zustand, also dieser Stolz, geht stets in einer äußerlichen Handlung, also in der Rebellion voraus, beziehungsweise ruft diese hervor. Stolz ist etwas, was in unserem Inneren, in unserem Herzen lebt. Und Rebellion ist das, was nach außen vortritt. Das ist quasi die Handlung, die man sieht. Hinter all der unmoralischen Handlung oder irgendwas Verkehrten, hinter jedem Bösen oder alles, was wir sagen, das ist Sünde, das ist verkehrt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht akzeptabel. Das ist eine Handlung. Was aber da drin ist und was da drin ist quasi dieses Prinzip, der Zustand des Stolzes in meinem Herzen, in dem Herzen des Menschen. Ich will mal 5 verschiedene Defekte, also die ich so erkannt habe. Ich habe die auch bewusst gewählt. Ich werde es aber erst ein bisschen später nennen, warum ich die gewählt habe. Ich will es erstmal nur nennen. Also es geht jetzt mal kurz um die 5 Defekte des menschlichen Herzens, die so ein Mensch hat. Und zwar Nummer 1 ist die falsche Haltung, dass man aus sich selbst und aus seiner eigenen Fähigkeit Erfolg haben und im Leben die Lebensleiter hinaufklettern kann. Also ich mache mir mein Glück, meine Bestimmung selbst. Ich mir meiner selbst. Habe ich auch ein Beispiel. Zum Beispiel, dass ich durch eine gute, natürlich ist das auch richtig, durch eine gute Ausbildung, aber dass ich so einen Ehrgeiz an den Tag lege, dass ich sage, ich lerne gut, ich mache das alles richtig und egal, ich werde irgendwie die Karriere leider immer nach oben klettern. Egal, wer mir in den Weg kommt, ich weiß, was ich drauf habe, ich kletter nach oben. Also ich mir meiner selbst, ich kann entscheiden, ich kann, egal wo ich hinkomme, meinen Willen durchsetzen und ich komme nach oben. Also eine Haltung, dass man aus sich selbst etwas Besseres machen kann. Beispiel ist, ich bin ja eigentlich gelernter Vermessungstechniker, habe diesen Beruf auch jahrelang, also 15, 16, 17 Jahre ausgeführt und hat auch Spaß gemacht. Es ist nicht so, dass er mir nicht Spaß gemacht hat. Aber in der letzten Zeit, so die letzten 5 Jahre, muss ich mal sagen, habe ich gesagt, Mensch, ich würde auch was anders tun, anders wollen, weil es hier und dort auch in der Firma Probleme gab, weil mein Chef manchmal so dachte, ich lebe von der Liebe und von der Luft und nicht von der Kohle. Aber ich muss natürlich auch meine Brötchen bezahlen, meine Miete muss ich auch bezahlen. Irgendwo muss die Kohle auch herkommen, das Geld. Aber mein Chef meinte, da sieht so gut aus wahrscheinlich. Er drückt das alles so. Und das ging eine ganze Zeit lang. Wie schon gesagt, ich will jetzt nicht auf meinen alten Chef schimpfen, das geht mir jetzt nicht. Es geht mir um das Prinzip, dass ich mich versucht, okay, du setzt dich jetzt hin, schreibst Bewerbungen und machst hier und dort und bewerbst dich hier und dort und alles Mögliche. Das ist natürlich nicht schlimm. Es ist für jeden gut, gerade Schule oder so, oder dass man Bewerbungen schreibt, ist normal. Das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich jetzt sage, das ist falsch. Der Punkt bei mir war, ich setze mich jetzt hin und es wird schon was werden, ich kriege jetzt eine neue Arbeitsstelle. Und das hat jahrelang nicht funktioniert. Natürlich kann man sagen, okay, hier bei uns im Osten ist alles Mögliche, wenig Arbeit da und die Jobs, die da sind, ja. Fakt war, das ist jetzt über ein Jahr jetzt her, durch meine Frau kommt das irgendwie, die hat irgendwie eine Bekannte, weiß was ich wie, und die hat mir gesagt, hier, die suchen das und das, sollst du mal anrufen, ob dir das gefällt. Und ich habe gesagt, ja, ich kann ja nichts verlieren, rufe ich dort mal an. Ich habe gesagt, ich bin das und das. Ja, und würde was anderes machen wollen. Und da hat sie das vorgeschlagen, also wir suchen den und den. Für, das ist jetzt in der chemischen Industrie arbeite ich jetzt, also ganz was anderes. Das, was ich gelernt habe. Und wir brauchen quasi einen Leiter für Lager, Logistik, Arbeitsplanung und solches Zeugs. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, okay, aber das habe ich noch nie gemacht. So ehrlich muss man ja sagen, ich kann nicht jetzt sagen, ich hab's ja auch nicht gelernt. Und sagen, okay, habe ich schon alles gemacht und ich bin da. Der Typ dazu bin ich ja nicht. Ich gesagt, das würde mich interessieren. Aber wie schon gesagt, ich habe das noch nie gemacht, von daher müsste ich mich da auch noch selbst irgendwie weiterbilden oder irgendwas machen. Aber ich würde gerne eine Bewerbung schreiben. Und da habe ich eine Bewerbung geschrieben. Oder die hat gesagt, bewerben Sie sich. Und die haben mich dann auch genommen. Also es ging dann wie von selbst, beziehungsweise es wurde mir dann quasi angetragen. Ich habe mich bei der Firma nie, ich wusste gar nicht, dass es die gibt, also ich hatte die schon mal gehört, aber es kam mir irgendwie wie hin. Das hat einmal was damit zu tun gehabt, dass wir auch in den Jobsgruppen, oder bei uns in der Jobsgruppe, viel dafür gebetet haben, dass sich da Dinge verändern. Und wenn der Gottes, oder wenn Gottes Zeitpunkt da ist, dann wird Gott das verändern. Wie schon gesagt, Bewerbungen zu schreiben ist gut. Das ist jetzt nicht ein Beispiel zu sagen, ich schreibe jetzt keine Bewerbung mehr und ich mache es jetzt so wie der Schwertner, dass ich jetzt warte, bis mir jemand eine Stelle zuträgt. Versteht, das war jetzt mein Beispiel oder das war jetzt mein Stück Leben zu sagen, weil ich gesagt habe, okay, ich bewerbe mich und irgendwie wird das schon werden und ich habe ja auch einen Bab, der selbstständig ist, da muss ich zwar Fliesen legen und das ist eigentlich nicht so mein Fall, ich bin kein Handwerker in dem Sinne, auch nicht im äußerlichen Sinne. Bin da irgendwie nicht so gut drauf. Aber irgendwie wird das werden. Und das ist die ganze Zeit nicht geworden. Und irgendwann mal kommt, greift Gott ein und das kommt von Gott. Und dann ist es von Gott. Verstehen? Mir, Harry, du kannst bestimmt das auch erklären mit deiner Stelle oder dass ihr jetzt hier seid. Das ist auch ein Wunder, ne? Oder jeder von euch kann bestimmt solche Dinge sagen, wo ich sage, das hat Gott gemacht in meinem Leben. Da habe ich jetzt nicht so, natürlich haben wir gebetet und, aber es war, wo das dann kam, kam es von Gott. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt mich darauf beworben hätte und die auf mich jetzt gewartet hätten. Zum Schluss war es so. Sie haben mich zum Schluss genommen und jetzt habe ich die Stelle schon über ein Jahr. Und werde es auch noch weiter haben. Ja. Also, das ist irgendwo ein Prinzip, aus sich selbst den extremen Willen zu formen. Ich mache mir mein Leben selbst. Das ist ein Ding, wo es sagt, den hat auch der Teufel, da war der mehr der Vater des Gedanken, als was er der Heilige Geist gewesen ist. Eine andere Stelle, oder ein Punkt 2, eine falsche Haltung, die mir sagt, dass ich immer der Erste sein muss. Ich muss das Spiel, den Wettkampf gewinnen, ich muss die Schule am besten die besten Noten haben, ich muss alle anderen Konkurrenten übertreffen, egal in welchem Lebensbereich, Unterhaltung, Sport, Ausstrahlung, Finanzen, Dienst, weiß was ich, es gibt da alles Mögliche. Mein Bestes zu geben reicht nicht, es muss der Allerbeste sein. Und dieses Fehlverhalten, so würde ich es mal nennen, also immer der Beste zu sein, immer der Star, immer ganz weit vorne, das schafft ein perfektes Umfeld für Eifersucht, Selbstverdammnis, Neid und Misstrauen. Dazu schlägt mal jemand bitte Jakobus 3, Vers 16 auf. Das habe ich jetzt nicht ausgedruckt. Und liest das mal bitte vor. Jakobus 3, Vers 16.
Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge.
Genau. Das öffnet die Tür. Also so eine Grundhaltung. Ich muss überall der Beste sein. Mit voller Kraft und nur Druck. Mit einer Geschwindigkeit bzw. mit einer Herzenshaltung, die an Ego, das alles noch an Egoismus übertrifft. Das öffnet eine Tür für Verwirrung bzw. Zerrüttung. Und das ist Zerstörung. Und jede böse Tat, sagt der Jakobusbrief. Die Leute, die das so durchziehen, erkennt man auch an, dass sie einen permanenten Eifersucht haben, Selbstverdammnis, manche Dinge nicht erreichen zu können. Ich meine, unser Leben ist irgendwo endlich. Unser Maß an Kraft zu geben, an Intelligenz, hat irgendwo jeden von uns eine Grenze, die wir erreichen. Und irgendwo kommt man natürlich auch an diese Grenzen. Und das fördert Eifersucht, Selbstverdammnis, Neid und Misstrauen. Und das ist ein Ding in meinem oder in meinem Herzen, was sich so manifestiert. Und wenn man das noch direkt einlädt, diese Dinge, dann würde ich mal sagen, da ist man auf einem guten, besten Weg, Dämonen bei sich wohnen zu lassen. Denn diese Dinge, Eifersucht, Selbstverdammnis, Neid und Misstrauen, so kann man Personen bzw. Dämonen auch benennen. Jakobusbrief bringt hier wirklich eine Warnung. Dort, wo das zutrifft, da öffnet man die Tür für Verwirrung, Zerrüttung, also das ist Zerstörung, und für jede böse Tat. Also ob du dann nur eifersüchtig bist und dann gleich ein Mörder, der Sprung ist dann nicht mal allzu weit, ne? Wir sagen, ja, eifersüchtig ist ja jeder ein bisschen, oder hier und dort ist ja, sieht man auch nicht so gleich. Aber Mord ist schon was Größeres, was Gewaltiges. Der Unterschied zwischen diesen zwei Dingen im Himmel ist nicht so gravierend, wie wir den hier machen. Ne? Also das ist relativ nah beieinander. Nummer 3, habe ich mal aufgeschrieben, das Fehlverhalten eines Menschen sagt, dass er es verdient, beachtet zu werden. Also es gibt so manchmal die Haltung, bitte, oder dass Leute so nach Aufmerksamkeit streben, das Verlangen, so ein, wie soll ich sagen, direkt ihr Leben so einrichten, dass man ihnen irgendwie Aufmerksamkeit schuldet. Natürlich sind wir irgendwie auch Menschen und dazu ausgelegt, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Das ist auch gut und richtig. Aber unsere Aufmerksamkeit gestillt, können wir eigentlich nur bei Gott. Weil er der Ursprung von Aufmerksamkeit ist, von Liebe, von Liebe, Zuwendung, von den ganz guten Dingen ist. Jeder Mensch ist da irgendwie auch endlich, kann in manchen Dingen nicht immer geben. Oder hat er auch Fehler. Natürlich sollen wir auch aufmerksam sein oder Aufmerksamkeit geben, Liebe geben. Das ist jetzt nicht der Punkt zu sagen, ich schaue jetzt alles über Bord. Überhaupt nicht. Aber es gibt Leute, die sind quasi, die saugen einen aus. Und das ist irgendwo eine Haltung, die in eurem Herzen entsteht und die dort böse Dinge hervorkommen lässt. Nummer 4, was ich an der falschen Haltung so mir aufgeschrieben habe. Die falsche Haltung, die einem sagt, es sei in Ordnung, seine regelmäßige Verantwortung zu vernachlässigen. Ein solcher Mensch denkt, solange ich das gute Gefühl habe, dass es mir gut geht und ich Frieden habe, muss ich mir über Bedürfnisse, wie zum Beispiel eventuell Schulden oder Verpflichtungen, denen ich nachkommen müsste, keine Gedanken machen. Also es geht ja mir um eine Art Passivität in unserem Leben, wo wir manche Dinge nicht angreifen wollen. Auch geistliche Dinge. Bibellesen zum Beispiel ist immer ein gutes Thema, um das Gewissen der Menschen anzusprechen. Bibellesen. Ich will jetzt nicht auf ein schlechtes Gewissen drauf rumreiten, das liegt mir fern. Aber Passivität, ein Leben aufzuräumen. Es geht hier heute um, wie schon gesagt, um Demut, um ein Herz, was vor Gott angenehm ist. Es geht, man kann es auch anders umschreiben, es geht heute um Heiligung. Der Heiligung nachjagen, so sagt die Bibel. Und das sind wir irgendwo gefordert. Wenn ich da nicht hinterherkomme oder nicht will oder mir zu träge bin und oh, heute schon wieder E-Kurs und oh, die Zeit und heute kommt ein geiles Fußballspiel oder weiß, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ich habe keinen Fernseher, ich habe keine Fernsehzeitung da zu Hause. Dann bin ich in einer Art Passivität drin, wo das Reich Gottes an mir vorbeiläuft. Ich, wie schon gesagt, ich bin jetzt nicht auf der Position, dass ich jemanden hier belehren müsste. Ich bin genau dort und weiß, ich muss da auch regelmäßig ran. Weil zu Hause gibt es die und die Aufgaben, kannst du das und das machen. Also die Zeit läuft ja immer davon, wenn du das willst. Du kannst, also Zeit ist da nie. Aber wie uns die Bibel auffordert, wir sollen der Heiligung nachjagen. Und das ist unser erstes, was wir tun. Und da müssen wir ein Stück aktiv werden. Das nimmt dir keiner ab. Das kann ich dir nicht abnehmen, genauso wenig wie du das in meinem Leben für mich abnehmen kannst. Da ist jeder gefordert. Wir haben jetzt schon eine gewisse Zeit E-Kurse miteinander. Es gab verschiedene Themen. Wie zum Beispiel das Thema Wassertaufe. Oder ich weiß jetzt ein Sprachengebet, ob wir das schon hatten oder so. Wie steht's dazu? Wir haben Bibel gehört, wir haben gesagt, unsere Gemeinde ist gegründet, also zumindest hier die FCG. Wir sagen, das Wort Gottes ist die Nummer 1, ist der Maßstab. Und wenn da drin steht, und wir haben das erkannt und lernen das, dass es für jeden dran ist, in Sprachen zu beten, wie stehst du dann dazu? Entweder kannst du es, okay, preis den Herrn, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dann bist du da schon weit vorne. Aber für jemanden, der das jetzt noch nicht kann, wie bist du damit weitergegangen? Wie sieht's damit aus? Also bei uns im Jups, also das kommt jetzt nicht so, wie sieht's denn damit aus? Sag jetzt mal, wie haben wir vorige Woche drüber geredet? Kommt natürlich ein bisschen feiner, muss ich ein bisschen dazu sagen. Ich will es jetzt ein bisschen überspitzt sagen. Ich meine, ich gehe nicht jeden pauslos an und sage, wie sieht's denn aus? Aber wie schon, es muss irgendwo deutlich werden, wir lernen hier Dinge, die wir für richtig halten. Die Standort waren in der Urgemeinde, so wie wir das bezeichnen. Und wir wollen das auch in unserer Gemeinde. Das heißt, Ordnung in Gottes in der Gemeinde aufrichten, dass das jeder kann. Wie sieht's damit jetzt aus? Also früher oder später gibt's da mal für die Leute, die neu sind und die das vielleicht vorher noch nicht so kannten, gibt's da mal eine Frage. Natürlich ganz lieb. Keine Angst, du musst eher nicht zittern oder so. Aber wenn es halt mal ein bisschen zittern, ist auch nicht schlimm. Wenn du schwitzt, ist auch nicht schlecht. Da kommt, ist der Stolz und dann kommt Heiliger Geist und die zwei knallt. Da wird Wärme, das ist Reibung, da wird es mal ein bisschen heiß. Von daher fängst du an zu schwitzen, ist ganz logisch. Von daher, das ist sehr unreligiös, ist einfach so. Verstehen? Wir richten Gottes Gebote Gottes Gebote in unserer Gemeinde auf. Das heißt, wir müssen hier und dort auch Dinge hinterfragen, oder nicht hinterfragen, sondern fragen, wie sieht's denn dort aus? Wie sieht's mit dem Sprachengebet aus? Oder wie sieht's? Ja, das letzte Mal haben wir über unsere stille Zeit mit Gott geredet. Ich meine, das ist jetzt alles nichts Neues. Ne? Das sind keine neuen Themen. Es wird alles wieder aufgewärmt. Aber wir sind alle, weil wir alle Menschen sind und weil wir uns alle Pappenheimer alle kennen, wenn so eine Bibellehre kommt, sagen, oh ja, da müssen wir voll wieder ran. Und das läuft eine ganze Zeit richtig gut. Merkst du in den Jupsen, oh, ein Schub, geht's nach vorn, richtig geht's nach vorn. Und dann wird es wieder ein kleines bisschen flacher, verändert sich ein bisschen. Und dann muss man wieder mal gucken, oh, wir sind da ein bisschen Wie sieht es denn dort aus mit deiner Bibel? Ja, aus den 15 Minuten ist jetzt, ich habe eine Arbeitsstelle, kann nicht mal 7:30 aufstehen, ich muss jetzt früh 4:45 aufstehen. Also da nicht mal ganz so fit mit früh Bibel lesen. Also da kann die Bibel nicht genug, groß genug sein, die Schrift, die du da siehst. Ja? Mal das so von mir gesagt. Das muss man da auch dichtig zusammenreißen. Aber wir haben gesagt, okay, das ist wichtig, gerade früh das zu machen, wir stehen auf. Den Wecker, den stelle ich, den stellt keiner anderer für mich. Ich stehe auf und ich nehme das Buch, lege mir das vor mir hin, ich mache mir eine Platte und bete zu Gott und habe meine stille Zeit mit Gott. Und wie sieht es denn damit aus? Das muss irgendwo kommen. Wenn wir es nicht abrufen würden, wäre es irgendwo sinnlos. Irgendwo muss es auch ein bisschen überprüfbar sein. Das ist ja nicht humanistisch, ist schon klar. Also Humanismus kannst du gleich knicken. Dass man sagt, okay, jeder kann so ein bisschen machen und such dir dein Bestes oder dein Schönstes raus, was du willst. Das machen wir nicht. Wir fragen, sag mal, wie sieht's denn damit aus? Geht's da vorwärts oder können wir mitbeten? Können wir da mithelfen? Gibt's da Lösungen? Und wenn da immer einer ganz ehrlich sagt, zur Zeit komme ich da nicht raus, zur Zeit habe ich da keine Lösung. Na, dann beten wir alle zu mit, mal über eine ganze Zeit und gucken, was Gott so tut. Und Gott hat Lösungen. Und dann kommt, wie zum Beispiel so eine Arbeitsstelle oder andere Dinge, muss ja jetzt nicht gleich immer so ein großes Ding sein. Aber warten wir jetzt auch nicht. Also, wie schon gesagt, die Dinge, die wir hier sagen und bringen, oder auch heute oder generell die ganze Zeit, passiv bleiben, immer dranbleiben, immer wieder anbieten, immer wieder anbieten. Ich mache gerade halt, welchen Nightjob hat eine neue, also so eine Umschulung. Und da ging es auch um verschiedene Lerntechniken, war mal ganz interessant. Da ist kein Prüfungsthema, von daher sitzt er da drinnen, lässt sich ein bisschen berieseln. Aber der hat gesagt, wenn man manche Dinge so nicht kapiert oder damit das erstmal nicht so richtig weiß, wie man es da einordnen sollte. Oder, also man kapiert es nicht. Man sollte es immer in kleinen Abständen immer wieder vorhauen, so dass du dann dafür ein Gespür entwickelst und langsam anfängst darüber nachzudenken, dass da eine gewisse Logik drin steckt und diese Logik quasi in deinem Kopf entwickelt. Genauso ist es auch beim, zum Beispiel bei stiller Zeit. Wir geben uns Mühe, passiv zu zeigen. Wir bieten das uns immer wieder an, zu sagen, das ist uns wichtig, immer kleine Häppchen. Wir bleiben dran und machen wieder größer. Wir sind nicht gleich so gemeint, dass wir gleich der größte Starprediger werden. Das ist sowieso ein Ding, was man nicht... Ja, genau. Das. Wir bleiben nicht passiv, sondern wir werden aktiv. Genau. Oder zum Beispiel alles zu vergeistlichen, kann auch Angst vor Entscheidungen sein. Meine Frau ist so Therapeutin, also Psychotherapeutin, und da hat sie mir mal erzählt, oh, heute war eine Frau da. Na, sag doch mal, und da hat sie erzählt, Mensch, die hat gesagt, die geht sogar mit Jesus einkaufen und was sie gerade hier, also ganz normales Zeugs. Oh, ganz weit vorne, sag ich. Und Schatz, machst du das auch? Und dann geknistert wieder. Wie schon gesagt, ich will das jetzt nicht irgendwo ins Lächerliche ziehen, aber manche Leute haben so den Drall, alles zu vergeistlichen. Es gibt aber auch Dinge, die sind auf unserem Schreibtisch. Ob du ein Auto fährst, wie groß, wie viel PS, wie teuer das ist, ist dein Problem. Im Großen und Ganzen. Natürlich kannst du da Gott fragen und sagen, hey Gott, ist es jetzt dran, irgendwie ein Auto oder hier und dort? Machen wir auch, weil gerade so eine finanzielle Hochlast da meistens damit verbunden ist. Das ist natürlich wichtig. Aber an sich liegt das auf deinem Schreibtisch und du entscheidest das. Also wir können Konsequenzen nicht auf irgendjemand anderes abwälzen. Nummer 5 habe ich, das schlimmste aller Herzensfehler ist aber, also das ist für mich, ich muss Druck machen, sonst wären wir heute nicht fertig. Der eine davon überzeugt, dass man weder von Menschen noch von Gott Hilfe braucht. Also, dass man unabhängig ist. Und da bin ich irgendwo drauf gekommen, ich war vor ein Jahr mit jemand aus unserer Gemeinde, mit dem Gunter Liebscher, waren wir mal September eine Woche in der Drogenreha in Berlin. Einfach nicht, weil wir drogenabhängig oder alkoholabhängig sind. Um jetzt da jemanden vorwegzukommen, wir waren clean, also wir haben solche, nicht so eine Biografie hinter uns. Wir wollten es aber einfach mal kennenlernen, diese Arbeit und diese Art Menschen, weil wir das nicht kennengelernt hatten, aber also nicht wussten, so und uns interessierte dieser Ort von Arbeit an Menschen. Und dann sind wir nach Berlin gefahren, haben da vorher angerufen, der Gunter hat irgendwie da eine Adresse gehabt, sind da eine Woche hingefahren und haben genau das Gleiche gemacht wie die Drogenabhängigen bzw. Alkoholabhängigen. Und da kam so ein neuer Typ, total abgefahren, also wenn da Drogen drin hatte, war der total abgedreht. Aber was irgendwie kurios war, denn sein Leben war definitiv kaputt. Da hat seine Frau verloren gehabt, seine Kinder verloren, die wollten alle von dem nichts mehr wissen. Nicht nur, da hat seine Arbeit verloren gehabt, dann war er körperlich am Boden. Also da war er wirklich krank, da war er ganz unten. Also da war er kurz vor dem Schnapp-Ab. Da war er kurz vor der Seligkeit, wie man so schön sagt. Also er hat alles verloren gehabt. Seine ganze Familie ist damit auch sozial den Bach runtergegangen, bis die dann mal gesagt haben, also mit dir geht das nicht mehr, ich trenne mich von dir und ich nehme die Kinder weg. Also von dir weg. Da kommt er dort an in seinem desolaten Zustand, wo jeder eigentlich normal denken müsste, Mensch, also wenn jemand Hilfe braucht, dann du. Und für einen ist das dann eigentlich auch irgendwo deutlich. Wenn das Leben so gescheitert ist, dann brauche ich irgendwo Hilfe. Bei diesem Typ war das ganz anders so. Die anderen waren alle dran schuld. Die waren die, denen die der Nadel hier reingebohrt haben, sodass der Arm aussah wie schlimm, wie Käse. Dass seine Frau weggelaufen ist, war alleine, weil die Alte halt bekloppt gewesen ist. Die Kinder waren sowieso alle Belger. Und weiß was ich, was da alles erzählt hat. Es war irgendwie nicht das Verständnis da, ich habe ein Problem gehabt. Das Ding ist auf meinem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal. Und ich habe nicht nur meine Konsequenzen zu tragen, sondern auch die Konsequenzen meiner Familie und meiner Kinder. Ist da auch soweit nicht durchgedrungen. Zumindest jetzt in der damaligen Zeit. Ist da nicht dorthin gekommen. Und das ist, wo ich sage, ich will für uns oder für mich oder für uns war das irgendwo deutlich, wo ich sage, das geht gar nicht. Aber ich war auch nicht in seiner Situation, das muss man dazu sagen. Man sieht andere Menschen immer klarer, als was man sich selber sieht. Das muss man auch bei uns so sagen. Jeder hat so seinen berühmten schwarzen Fleck. Aber ich denke auch bei uns tendenziell dort, wo wir gerade unseren schwarzen Fleck haben, denken wir, wir können es alleine tun, aber wir brauchen die Hilfe von anderen Menschen. Wie ich das schon deutlich gemacht habe, wie zum Beispiel in den Jupps-Gruppen, dass Leute vor mich beten. Und solches Zeug. Für mich ist das mal deutlich geworden, vor 2 Jahren im Urlaub, da waren wir in der Tatra gefahren. Ich meine, wir gehen gerne wandern ins Gebirge und sind in der Tatra gefahren. Und da hatte ich, im Sommer hatte ich da eine ziemlich, so ein Handexem, so ein Hautexem an den Fingern. Und das ist so schlimm geworden, dass dann alle 2 Hände damit befallen wurden. Ich war dann richtig zugetebt mit Pflaster. Und das ist immer wieder aufgebrochen, wenn ich geschwitzt habe. Also wir gewandert sind, dann fängt man natürlich an zu schwitzen, dann sind die aufgeplatzt. Dann war das so eitrig, ganz hässlich. Und so viel Pflaster hatte ich gar nicht. Ich hatte an jedem Finger hatte ich mindestens 2 Pflaster dran, dass das nicht so gesifft hat und dass ich irgendwie das überlebt habe. Bis man gesagt hat, also es geht jetzt nicht so weiter, wir müssen früher heimfahren. Das waren 2 Tage kurz, wo es sowieso Schluss gewesen ist, sind wir eher heimgefahren, das ist sowieso schon blöd. Nach Hause zu fahren und dann auch eher nach Hause zu fahren, das ist ganz schlimm. Sind wir nach Hause gefahren, da sind wir so durch Polen durchgefahren, meine Frau ist gefahren, ich konnte ja nicht mehr richtig das Lenkrad halten, da hat man gerade von Hartwig eine Predigt angehört, wo es darum geht, dass Gott in Ordnung ist, auch wenn du nicht in Ordnung bist, aber Gott ist in Ordnung und er ist gesund. Und er hat alles in der Hand. Ich konnte die Predigt nicht mehr hören. Ich habe gesagt, mach jetzt sofort die Predigt aus. Ist ja schön, dass Gott in Ordnung ist, aber ich nicht. Und ich will das einfach nicht mehr hören. Ich habe gesagt, nee, wir hören das an und nimm jetzt deine Hände von dem Autoradio weg. War es echt eisern, da gibt es nichts. Da musste ich auch lernen, dass ich dann nach Hause bin, dass ich auch mal zum Arzt gehen muss, dass die Dinge nicht alle gleich geworden sind. Wir haben auch gebetet, haben wir wirklich gemacht. Also wir haben gebetet, wir haben jeden Tag darum gebetet und es ist nicht besser geworden. Aber es geht nicht dabei, dass irgendwelche Dinge besser werden, sondern dass Dinge in unserem Herzen geschehen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ich brauche Hilfe, also ich habe die Dinge nicht mehr dann in der Hand. Dort habe ich sie nicht mehr in der Hand gehabt. Nach dem Arbeit weiß jeder, muss jeder wieder auf Arbeit gehen. Ist irgendwie klar, kannst nicht gleich mit dem Krankenschein kommen, kannst du natürlich machen. Ist aber jetzt auch nicht so der Punkt, wo ich sage, ich bin da, gehe zum Arzt und mache dann gleich Krankenschein. wo ich gemerkt habe, oder wo ich ein bisschen runtergekommen bin, wo mich Gott ein bisschen runtergefahren habe, gefahren hat, hier, du brauchst, auch wenn du mal zu so einem Arzt hingehst, fällt ja keine Palle aus der Krone, sag ich jetzt mal. Und du, es steht ja gut an, mal zum Arzt zu gehen, dich dort in so einem Warteraum hineinzusetzen und dort abzuwarten auf die Dinge, die da kommen werden. Ich habe ja schon gesehen, ich komme mit Micky Maus Händen wieder raus, hier zugebunden, komm wieder raus. Ich habe gesagt, ach du guter Gott, wenn das passiert, da kannst du ja gar nichts mehr machen. Da kannst du nicht mal aufs Klo gehen, da kannst du dich nicht durch. Horror, das war ganz schlimm. Aber das war eine Möglichkeit für mich mal zu lernen, ich brauche die Hilfe von anderen Leuten. Und dann bin ich zum Doktor, der hat gesagt, oh, kein Problem, machen wir also mal den ganzen Rotz runter von deinen Händen, also mein Pflaster. Und dann hat er mir eine Creme gegeben und die hat auch richtig gut angehakt und von daher, jetzt ist gar nichts mehr, jetzt bin ich geheilt, preis den Herrn. Dafür hat es sich ja gelohnt. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen. Ich habe mich wieder vorerzählt, ja, ach. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, das erzähle ich mal ganz schnell, wie kommen die fünf Defekte so in unser Herzen, natürlich durch den Sündenfall, ganz am Anfang, durch Adam und durch die Schlange. Und es steht geschrieben, Epheser 2, 1 bis 3, das lese ich mal vor. Auch euch, die ihr tot war durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht im Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Jesaja 53, Vers 6 steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Jeremia 17, Vers 9 steht, überaus trügerisch ist das Herz, bösartig, wer kann es ergründen? Und noch ein herber Spruch von, ich glaube Johannes der Täufer war das, Matthäus 12, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Matthäus 12, 34. Warum ich das gerade diese fünf, ich bezeichne es jetzt mal als Herzensdefekte genommen habe, weil ich das aus einer Bibelstelle raus habe, die schreibt euch mal bitte auf, die Kinder nochmal zu Hause nachlesen, und zwar Jesaja 14, 12 bis 15. Ich lese die mal vor, aber im Großen und Ganzen kommt diese Herzensheilung, die ich jetzt versucht habe zu erklären, in dieser Bibelstelle vor. Jesaja 14, 12 bis 15. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, meinem Thron über die Sterne erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungspark am äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die Tiefe der Grube. Die fünf Defekte, die ich jetzt gezeigt habe, kommen eigentlich aus dieser Bibelstelle. Und da, das meint natürlich immer, ich will. Und das ist die Geschichte gewesen, wie der Teufel oder Lucifer aus dem Himmel herausgeschmissen wurde, genau aus dieser Herzenshaltung. Er sprach zu sich selbst. Ja, da war noch nichts groß gewachsen, oder hat man groß was gesehen, sondern er sprach zu sich selbst, ich will. Und das hat Gott irgendwo in seinem Herzen gesehen und das hat diese riesengroße Auswirkung nach sich gezogen, die wir bis heute spüren. Also nochmal Fehler 1, ich will zum Himmel emporsteigen, soll heißen, die Fehlhaltung, dass man in diesem und in den nächsten Leben aus eigener Fähigkeit Erfolg haben kann. Das war das, was der Teufel gesagt hat zu sich. Fehler 2, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten meint, die falsche Haltung, die sagt, dass ich immer die Nummer 1 sein muss. Der Allerbeste. Fehler Nummer 3. Und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Der Versammlungsberg ist ein Ort der himmlischen Zusammenkunft. Dort kommen die ganzen Chefs zusammen. Natürlich thront dort Gott. Dort, wo Gott regiert, das ist der Ort. Und dies ist der Ort der vollen Aufmerksamkeit. Also gerade nach Aufmerksamkeit streben. Fehler Nummer 4, ich will hinaufsteigen auf Wolkeshöhen. Eine Haltung, die einen lehrt, es sei in Ordnung, seine regelmäßigen Verantwortung zu vernachlässigen. Hoch über den Wolken bedeutet, irgendwo sich Luftschlösser zu bauen, irgendwo abgehoben zu sein und sich irgendwo abheben von der Masse. Passiv sein. Fehler Nummer 5, den Höchsten mich gleich machen, das ist, was wir zu Schluss gesagt haben. Diese Haltung gibt einen die Überzeugung, dass man weder von Menschen noch von Gott Hilfe braucht. Jetzt stellen wir das gegenüber. Jetzt haben wir die ganzen Defekte mal so gesagt, so, das sind wir. Haben mal ein bisschen gesagt, okay, so sieht es in unserem Herzen aus. Natürlich hat es hier und dort natürlich auch andere Facetten, Feinheiten, andere Gemeinheiten, noch andere Bösartigkeiten. Jedes Leben ist natürlich irgendwie anders. Aber wir lassen es jetzt erstmal bei den 5. Wir sind jetzt auch nicht dazu da, um ein ganzes menschliches Herz zu zitieren. Mir geht es hier ein bisschen um ein Prinzip. Und ich denke, das wurde damit irgendwie schon deutlich. Und dann gibt's das Herz des Lammes. Und da muss eine Bibelstelle klar sein. Philipper 2, 6 bis 8. Die ist wichtig. Die kann man sich gut merken. Die da heißt, der, als er an der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also die Haltung 1, der an der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, meint, die erste Haltung im Herzen Christi war, ich will nicht hochachten, wer ich bin und was mir zusteht. Ich meine, Jesus ist allen klar, ist Gottes Sohn, ist einer der Personen in der Dreieinigkeit, was wir so als Dreieinigkeit bezeichnen, also in der Gottheit. Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Das geht nur bei Gott so, ist aber jetzt so. Und er kam vom Himmel herab, hat das irgendwie nicht festgehalten, hat er bestimmt auch oben nicht rumgenölt, oh, ich will da nicht runter, wenn ich so die Menschen sehe, dort bei den Römern und dieses Nest, Jerusalem oder dort, ganz schlimm, da will ich jetzt nicht hin. Ich denke, dass solche Szenen sich da nicht groß abgespielt haben im Himmel. Wenn hier steht, da in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, ist er dort gesagt, okay, es gibt da dort irgendwie Arbeit, es gibt da eine Baustelle, es gibt da irgendwie die Baustelle, was da das Heil bedeutet, also Heil im allgemeinen, universalen, universellen Sinn, Heil an Leib, Seele und Geist, auch was in alle Ewigkeit reicht, dieses Heil. Wenn es darauf ankommt, dass ich das Opfer bringen muss, dann will ich dort runter gehen und das tun. Das war eine Haltung von Jesus. Also nicht sagen, oh, ich will das unbedingt festhalten, hier ist es so schön, hier im Himmel ist es so perfekt. Nein, Jesus hat gesagt, okay, wenn es das kosten soll, dann gehe ich dort runter. Also er ist alleine, hat er zu sich gesagt, ich gehe dort runter. Die Haltung 2, sondern entäußerte sich selbst oder er machte sich zu nichts. Bedeutet, so würde ich es denn umschreiben, kann jeder auch ein bisschen anders machen, aber es ist ein Vorschlag von mir, sage ich jetzt mal so, ich will in den Augen der anderen zu nichts werden. Er ließ sich von den Gedanken anderer Menschen keiner Weise beeinflussen, er wollte nur von einem erkannt werden, nämlich von Gott. Er liegt, oder der Prinz, ich habe es mal hingeschrieben, der Prinz meinte, oder hat es so ausgedrückt, er legte alle Insignien, also alle Äußerlichkeiten der Gottheit ab. Hat er freiwillig abgegeben. Entäußern heißt, er legte etwas freiwillig ab. Natürlich ist er das in Person, ist er das immer noch in seinem Herzen. Auch wo Jesus auf Erden war, war er natürlich noch Gott, ne? In Menschenperson, in Menschenform, sag ich jetzt mal. Aber gleicherweise Gott, wie er Mensch war. Das ist auch wichtig, auch wenn uns manche Theologen das versorgen wollen, dass es nicht so gewesen ist, es war nur ein einfacher Mensch. Wenn Jesus nur ein einfacher Mensch gewesen wäre, gäbe es keine Erlösung am Kreuz. Dann wäre er für seine eigene Schuld gestorben, von daher nicht für uns. Da aber Gott am Kreuz gestorben ist, war die Erlösung auch gottmäßig, also universell und für alle auch anwendbar. Das war der ganze Haken an dieser Sache. Deshalb muss es auch eine Jungfrauengeburt sein, dass da nicht menschliches Fleisch oder eine, so eine menschliche Schiene, sage ich jetzt mal, so eine Abstammung mit hineinkommt, sondern was Göttliches geblieben ist. Aber das war jetzt schon wieder viel zu weit. Also er legte freiwillig alle Insignien der Göttlichkeit ab. Haltung 3. Er wurde dem Menschen gleich. Ich will mich selbst erniedrigen und mich mit den Gesetzesübertretern und ihren Versagen, ihren Schwachheiten, tiefsitzenden Herzensproblemen identifizieren. Schreibt mal bitte die Bibelstelle auf, Hebräer 2, 16 bis 18. Könnt ihr zu Hause nachlesen, eine ganz starke Bibelstelle, wo es darum geht, dass Jesus sich mit uns identifiziert. Oder wer es hat, kann es auch mal vorlesen, so viel Zeit ist auf jeden Fall. Hebräer 2, 16 bis 18. Genau. Das zeigt uns, dass Jesus das auch durchschritten hat, dass er das freiwillig gemacht hat, dass er in allem auch versucht worden, mit runter in diese ganze Menschlichkeit, was vom Himmel bestimmt ganz schlimm ausgesehen hat und auch noch aussieht, dort hinuntergekommen ist und hat es freiwillig gemacht. Hat genauso sich gesagt, ich will dort hinunter. Haltung 4, nahm Knechtsgestalt an. Ich will die äußere Erscheinung eines Sklaven annehmen und bereit sein, mich von anderen verachten und verspotten zu lassen. Eine solche Haltung lässt einen die äußere Form eines Dieners annehmen. Und es gibt keine Kultur auf dieser Welt, in denen der Diener eine geachtete Person darstellt. Und Jesus ist da unser Vorbild. Jesus wurde zum Knechten, zum Sklaven für uns, zu einem Diener. Und ein Sklave ist eine Person, die zu 100% für die Bedürfnisse eines anderen Menschen arbeitet und lebt. Ja, also da ist nicht mal 1% für sich selbst dabei. Ein Sklave gehört sich nicht mal selbst. Wir, wie wir hier alle sind, sind ja in dieser guten Situation, dass jeder ein freier Mensch ist und jeder sich erstmal selbst gehört in dem Sinne. Aber ein Sklave ist ein Mensch, der sich zu 100% nicht selbst gehört und zur Befriedigung eines anderen Menschen da ist. Jesus kommt da hinunter und hat das, wollte das so. Nahm Knechtsgestalt an, sagt der Philipperbrief. Oder Sklavengestalt. Haltung Nummer 5. Und in der Gestalt nach ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also hier steht es nochmal, erniedrigte sich selbst. Da war kein Druck da, da war kein du musst oder sonstige Dinge, sondern da war auch totale Freiheit im Himmel. Sagen, dass Jesus sagen konnte, ich will dort diese Dinge tun, die er dann auch gemacht hat. Also im Himmel ist auch keine falsche Motivation oder kein Druck, jetzt muss was gemacht werden oder so. Also das muss im negativen Sinne jetzt. Sondern er hatte die Freiheit zu entscheiden, zu sagen, ich will das, ich mach das, ich tu das, das ist wichtig. Und diese Herzenshaltung sagt, ich will mein ganzes Leben lang mein Angesicht fest darauf richten, Gott meinen Vater zu gehorchen und seine Anerkennung zu bekommen. Egal, was die Welt über mich sagt oder mir antut. Das war ihm bei Jesus so wichtig, dass er das alles gemacht hat, nur um, also wenn man die Evangelien so liest oder die Briefe dann auch von Paulus, wo er sich dann auf Jesus bezieht, oder bei Jakobus, die ihn ja selber gesehen haben, bei Johannes, Petrus, ging es dabei bei Jesus nur darum, den Vater zu gefallen. Im Johannesevangelium steht, dass Jesus nur das getan hat, was er den Vater tun sieht. Na, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Also es geht ja nicht um eine Maximierung von Handlungsabläufen, auch im geistlichen Bereich, sondern es geht darum, dass also jeder von uns, und da, das will ich auch lernen, das habe ich mir irgendwie auch vorgenommen, und ich denke, da werde ich ein ganzes Leben dazu brauchen, das zu tun und das herauszufinden, das, was Gott tut, was ich Gott tun sehe, dass ich das auch tue. Für mein Leben, was meine Berufung oder generell, wir reden jetzt um Berufungen, aber wenn man das mal im Allgemeinen auch sieht, Also, dass wir ein Lebensstil führen, wo wir Gott kennen, wo wir wissen, das tut Gott gerade. Das ist wichtig für mein Leben. Das meint, dass Gott, dass ich das tun soll. Da ist Gehorsam, das ist da nichts Zwanghaftes dran, sondern da wird Gehorsam zum Leben, da wird Gehorsam zum Motor. Verstehen? Also Gehorsam ist jetzt nicht sowas, genauso wie Demut, was ich jetzt mal machen muss, weil es nun mal hier irgendwo im Wort Gottes drin steht, sondern wenn wir an Gott dran sind, wird Gehorsam, Furcht Gottes und Demut zum Motor in meinem Leben. Das ist dann ein Lebensstil, der sich durchzieht und da der quasi diesen Sprit hineinpumpt, wo es vorwärts geht. Das ist dann Demut, wenn ich an Gott so dran bin. Wenn das zum Sprit, zum Motor meines Lebens wird. So war es auch bei Jesus. Also was können wir lernen? Beim Teufel war es ganz anders. War ganz unten, hat gesagt, ich will aber jetzt ganz auf. Das war seine Herzenshaltung. Und bei Jesus war es ganz anders. Das Herz des Lammes begann in der höchsten Position. War natürlich auch Gott gleich. Da musste er ja nicht hin, er war ja Gott. Und nahm durch das fünfmalige Ich will den allerniedrigsten Platz ein. Also er ist nach unten gegangen und das freiwillig. Und nicht irgendwo ein Stück Finsternis in seinem Herzen. Sondern hat gesagt, wenn es darauf ankommt, dann will ich das tun. Mit voller Freude, mit voller Gewissheit, aber auch mit dem Wissen, das, was es kostet. Und das Endergebnis ist wichtig. Da gibt es so ein Buch, da will ich drauf verweisen. Das ist auch mal ganz wichtig. Also ich gebe hier und dort mal ein paar Buchtipps, die ich zu Hause habe, die ganz gut sind. Und ich habe, das ist ein ganz kleines Heftel. Ich meine, die meisten werden es bestimmt. Zum Beispiel das. Und das von Prinz. Der Weg nach oben führt nach unten. Ich denke, das ist ein bekanntes Buch, weiß ich jetzt nicht, wer es kennt. Da geht es genau um diese Problematik. Habe ich auch viel draus geschrieben. Habe ich mir also auch nicht alles rausgedacht. Oder das andere Heft von Greg Violi, Die zwei Herzen. Habe ich mir richtig viel rausgelesen. Da war auch in unserer Gemeinde, da hat er mal die Predigt. Oder verschiedene Predigten gehalten. Und da hatte ich mir das Skript mit hergenommen, daraus mit abgeschrieben. Weil mir das selber dort mal viel gebracht hat, viel Licht gebracht hat. Aber die zwei Dinge, das vom Greg Violi, das kleine Heft, aber auch das, der Weg nach oben führt nach unten, ist natürlich ein toller Titel, ne? Wenn du nach oben willst, dann musst du nach unten. Ja, oder so wie von der Kneide sich beugen zu können. Oh, total erbaulich. Ich weiß nicht, wie man so ein Bücher nennen kann, aber auf jeden Fall sind sie gut. Um das geht's. Und nicht um was anderes. Ist wirklich zu empfehlen. Da wird die ganze Thematik aufgegriffen. Genau. Und das Endergebnis war bei Jesus in Philipper 2, 9 bis 11, das mal bitte auch aufschreiben für zu Hause. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit der Name Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So eine Haltung, nach unten zu gehen, demütig zu sein, so eine Herzenshaltung zu haben, die Dinge zu tun, die vor einem die Füßen sind, oder die irgendwie offenbar sind, also nach Gottes Plan sind, die von Gott vorbereitet sind, die getan werden müssen. Wenn man darunter geht, das bahnt einen Weg, dass einen Gott selbst ehrt, wie auch bei Jesus. Und das sieht man auch bei Menschen, die vor Gott gehen, die müssen jetzt nicht besonders reich sein, oder der Jan hat es ganz am Anfang vom E-Kurs heute gesagt, wenn es um Ehren geht, da denken wir, oh, da wird er gleich überschüttet mit Sonderpreisen, Oscars und sonstiges Zeug und Nobelpreisen und Kohle ohne Ende. Von Gott geehrt zu werden heißt, ein volles Jahr von Gott zu erhalten zu haben, und das, was man machen, also die Berufung, die man hat, den Dienst oder ja, einfach sein Leben, dass das von Gott gesegnet ist, das ist die Ehrung, die Gott einen gibt. Das ist die Gnade, wo Paulus sagt, das ist die Gnade, die uns folgt. Und wir brauchen definitiv Gnade, die uns folgt, wo wir hingehen oder was wir vorhaben. Verstehen? Da gibt es einen Unterschied, einfach nur natürlich Gnade, aber Gnade, die folgt, ist nochmal eine ganz andere Klasse. Weil wir dort voll im Strom Gottes sind. Wir sind dann im Fluss, und dort, wo der Fluss ist, sind wir, und wo wir sind, ist auch die Gnade, und das ist die Gnade, die uns folgt. Und das lässt uns Dinge gelingen, gut machen. Natürlich werden wir auch Tiefen durchgehen. Da werden wir sicherlich auch Dinge, wo wir manchmal auch weinen, auch das ist drin. Es steht auch, wir sind auch berufen, um zu leiden, Römerbrief. Will ich da mal darauf hinweisen, wir sind auch berufen zu leiden. Das gehört einfach mit zu unserem christlichen Kontext. Aber selbst dort gehen wir hin. In dem Psalm steht, dass wir das Tränental zu einem Quellort machen werden, weil Gott einfach mit uns ist. Auch so dort, wo es uns nicht gut geht oder wie wir Leid auf uns nehmen oder Leid ertragen, selbst dort ist Gott, und Gott sieht das und er bringt uns dort durch. Ich habe ein Buch zu Hause, weil ich mich da auch mal beschäftigt habe. Jetzt komme ich zwar ein bisschen weg, aber weil es einfach herpasst. Da ging es um Leute, es ging um Missionsgeschichte, um das mal ganz allgemein so zu sagen, ohne jetzt das groß anzubinden, ging es um verschiedene Motivationen von Menschen, warum die jetzt losgegangen sind. Und viele Menschen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den Namen kennt, aber es ist relativ mit der bekannteste, Hudson Taylor, der Begründer der China-Inlandsmission, im 19. Jahrhundert, 1800 und irgendwie zerquetschte, ist dann mit seiner Family nach China gegangen, weil er von Gott den Auftrag gehabt hat, Evangelium zu verkündigen. Und von einem Engländer, Mitteleuropa nach China, die ganze Kultur, das ist ja komplett anders, auf sich zu nehmen, das ist schon gerade auch in der damaligen Zeit eine große Herausforderung gewesen. Aber definitiv ist es so, dass der Mann, der dort bis heute einen Beitrag geliefert hat, dass er dort Gemeinden entstehen und bis heute entstehen, wenn es diesen Menschen dort nicht gegeben hätte oder dieser Ruf nicht gekommen wäre und er dieser Mensch nicht gegangen wäre, würde es hier und dort in der geistlichen Situation im wahrscheinlichen China anders aussehen. Und dieser Mann hat auch eine Frau verloren und ein paar Kinder. Verstehen? Ich will das jetzt, ich meine, das kostet uns auch was. Das heißt nicht, alle Dinge wären toll und alles, wir sind nur die strahlenden Sieger. Es wird definitiv, wenn wir dorthin kommen, wo ich heute noch hinkommen will, wird es uns einen Preis kosten. Das wird so sein. Das muss man fairerhalber mal mit dazu sagen. Ich meine, es werden jetzt nicht gleich Leute sterben oder so. Das ist jetzt nicht so der Punkt. Aber ich meine, Hudson Taylor ist jetzt eine andere Nummer, weißt du? Wisst ihr? Der hat ein ganzes Leben da irgendwie investiert. Aber man muss auch sagen, dass wenn wir das vor Gott entscheiden, unser Leben so zu führen, wie Gott das will, es wird einen Preis haben. Und verschiedene andere Leute, die da vorgegangen sind, Gladys Elvers, wurde auch verfilmt, dieser Film, wie ich jetzt nicht mehr heißt. Von der guten Frau hat man gesagt, die wollte gerade auch in diese Inlandsmission von diesem Hudson Taylor, aber halt ein paar Generationen danach hat, da gab es den schon gar nicht mehr, also war schon gestorben. Und das Gremium, die dort die Leute aufgenommen hat, die haben gesagt, also Gladys, ganz ehrlich gesagt, du bist einfach zu dumm. Du schaffst es nicht. Und da hat die, um das mal ganz kurz zu erzählen, gesagt, nein, ich weiß. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man im Reich Gottes nicht jetzt unbedingt eine Intelligenzbestie sein muss. So wie das Buch geschrieben war, war sie auch sehr einfältig, aber nichtsdestotrotz hat sie einen Ruf in ihrem Leben gehabt. Hat gesagt, okay, wenn mich Gott dort haben will, in China, dann wird mich Gott hinunterbringen. Ende des Liedes, oder wie das dann hinkommt, sie ist dann zur Heilsarmee, hat er dort erstmal angefangen zu predigen, weil sie wusste, Frau, war das ein bisschen schwierig, das war so die Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, hat er dort angefangen zu predigen, hat er dort Geld gespart, wurde dort in Anstellung als Dienstmädchen, hat er dort immer Geld zurückgelegt, um sich eine Fahrkarte mit dem Zug, von London nach irgendwie durch eine Mongolei oder mit dem Schiff irgendwie hinten rum, hat sich die irgendwie zusammengespart. Ist er dort los, ist er dort in den russisch-japanischen Krieg reingeraten, ist er dort irgendwie durchgekommen. Chaos, auf jeden Fall war die dort. Und da gab es mal so ein ganz großes... Ja, die Japaner haben ja in dem Zweiten Weltkrieg in China auch gehaust wie die Bösen. Waren da auch nicht gerade Zach. Und diese Frau war von Gott dorthin geschickt und hatte dort richtig viele Kindern das Leben gerettet oder Waisenkindern dort aufgenommen und hat sie dort so weit ins Landesinnere mitgenommen, dass sie quasi vor den Japanern gerettet worden sind. Also die Frau hatte dort auch ein Erbe hinterlassen und eine man müsste fast sagen, in dieser Region, wo sie dort gelebt hat, hat sie eine ganze Generation an Menschen das Leben gerettet. Das macht Gott mit einer ganz normalen, einfachen Frau. Nicht groß intelligent. Aber Punkt war, wenn ich weiß, das ist mein Platz für Gott, dann gehe ich Gott und Gott macht das. Ob das die anderen wollen, spielt gar keine Rolle. Gott kriegt das hin, dass du da dorthin kommst in deinem Leben, wo du das hinhaben willst. Wenn du natürlich aktiv bist. Also sagst du, geh, sparst halt das Ticket nicht für die Zugkarte von nach dort. War das natürlich für Gott auch ein bisschen schwierig. Aber das ist ein Beispiel, da ist jemand aktiv geblieben, hat wusste in seinem Leben, dort will ich hin und Gott macht das. Auf was es mir ankommt, im Schnellschritt. Schreibt euch mal bitte zwei Bibelstellen auf. Der Schatz im Acker, Matthäus 13, Vers 44 und die kostbare Perle gleich dahinter, Matthäus 13, 45 bis 46. Bist du bereit? Und das ist wirklich die Frage des Tages heute. Bist du bereit, die Perle oder den Schatz zu kaufen und das zu geben, was den Preis kostet? Also die Demut, diese Herzenshaltung, die Jesus zu haben. Willst du das erwerben? Willst du diesen Preis, willst du diesen Schatz, beziehungsweise die kostbare Perle, willst du das erwerben? Matthäus 13, 44, Matthäus 13, 45 und 46. Da gibt es noch eine andere Bibelstelle, die das sehr eindrücklich beschreibt, und zwar im Alten Testament, und zwar Esther. Da geht es quasi darum, Esther 1, 10 bis 19. Da gab es einen König, Ahasveros, der hatte den Wunsch, die Schönheit seiner Königin, Vasti den Leuten zu zeigen. Und so sehr hat Gott auch den Wunsch, in unserer Zeit die Schönheit seines Sohnes in seiner Braut zu zeigen. Römer 8. Und aufgrund der Herzenshaltung von dieser Königin Vasti wurde sie für nicht würdig befunden und so musste sie eine andere Königin gefunden werden. Was will ich damit sagen? Ganz kurz zusammengefasst. Es war eine Situation, Königsdorf, richtig groß, pompös, Party ohne Ende, der König ganz vorne und seine ganzen Freaks, seine ganzen Leute, seine ganzen Edelmänner und Leute, die da so den Staat so repräsentierten und haufenweise Gäste saßen da wahrscheinlich rum. Und der König meinte, hier, ich will euch mal meine schöne Frau zeigen. Und die Königin, was die sagt, hier, die Typen sind alle schon betrunken, ich komme jetzt nicht. Gesagt, hat dem König da dort eine totale Abfahrt gegeben. Und das habe ich irgendwie aus dem Buch von Greg Violi, das hat mich irgendwo auch angesprochen. Aber so wie der König symbolisiert natürlich Gott, natürlich nicht in dieser ganzen Perversität, aber er will genauso seine Braut hinstellen, also so, guck mal, das ist meine Braut. Das ist meine wunderschöne Braut. Braut, das ist quasi Neue Testament, bezeichnet quasi die Brautgemeinde oder die Gemeinde schlechthin. Und wenn man dann sagt, ach nee, ich habe heute keinen Bock zu kommen oder irgendwelche solche Dinge, dann begeht man quasi Hochverrat. Und da ist Gott quasi gezwungen worden, beziehungsweise dieser König zu sagen, also wenn sie nicht will, dann braucht es einfach eine andere Königin, eine andere Braut. Und dann kam Esther, das ist die Bibelstelle Esther 2, 12 bis 18. Und da war es so, Esther tat nur das, was der Hofbeamte des Königs als attraktiv für seinen König ansah. Die anderen Jungfrauen entschieden sich darüber, was sie für den König schön machen würde. Doch Esther weigerte sich, das zu wählen, was sie selbst für wichtig hielt, und ordnete sich völlig der Weisheit des Hofbeamten des Königs unter. Zuerst müssen alle Jungfrauen durch den Prozess der Reinigung gehen. Stolz verleitet eine Person zu denken, dass sie denkt, sie wüsste selbst, was für den König schön ist. Aber der Hofbeamte, der Heilige Geist, weiß, was sich der König wünscht und was sein Herz anrührt. Esther war so weise, muss man wirklich sagen, das war wirklich Weisheit. Das kann man dann nachlesen, wenn ihr zu Hause die Bibelstelle nochmal durchgeht, dass sie den Reinigungsprozess durchgegangen hat, den der Hofbeamte ihr gesagt hat, das ist gut, bitte mach das, so ist es richtig, das hat der König gern. Also der Hofbeamte wusste, was der König als schön, als angenehm, als perfekt ansah, sag ich jetzt mal. Und sie war jetzt nicht in der Situation, ach nee, das gefällt mir aber jetzt nicht, ich will das lieber so und das nicht. Und sie war in dieser Herzenshaltung zu sagen, du bist der Hofbeamte, du weißt am besten, was deinem Herrn am schönsten ist und dir vertraue ich das. Und das ist so eine Herzenshaltung, die wir auch brauchen. Wir geben dem Heiligen Geist Raum, in uns, in unserem Herzen, unser Herz so umzuverwandeln, wie er das will. Weil er weiß, was Gott am schönsten findet. Ich bubel nicht an meinem Herz dran rum oder mache da irgendwelche Dinge und sage, ja, das ist ja ganz nett, das ist jetzt weniger nett, habe ich aber gerne oder will ich weitermachen oder weiß, was ist nicht wie, ich überziehe mal. Und Heiliger Geist, da gebe ich dir mehr Raum und dort überhaupt nicht und da, das läuft ja alles gut. Wenn das so ist, und die ganzen Jungfrauen kommen vor dem König. Sind wir nicht bei dem Erwählten mit dabei, bei der erwählten Braut. In dem Moment, wenn wir davor alle stehen, wird Gott unser Herz angucken und wird sehen, was in unserem Herzen ist. Und wenn das der Heilige Geist verändert in uns und wir ihm das lassen und sagen, okay, Heiliger Geist, du tust dein gutes Werk in meinem Herzen. Ich verändere mein Herz, egal ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Dann weiß ich, dass ich dann beim König als Braut angenommen bin, beziehungsweise angenommen werde, weil ich auf der sicheren Position stehe. Der Heilige Geist weiß, was Gott am attraktivsten oder am schönsten findet. Und weil er es auch am besten kann, mein Herz zu heilen. Das kann keiner von uns. Ich will da nochmal an die Bibelstellen ganz am Anfang verweisen. Genau, der Heilige Geist sucht jetzt die Braut für Christus und die Braut muss für würdig befunden werden. Und das ist ein geistlicher Akt in unserem Herzen. Und das müssen wir erwählen, das müssen wir wollen und das muss irgendwie mal in unserem Leben greifbar sein. Die Braut des Lammes macht sich jetzt bereit und einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, dass sie wirklich mit dem Herz des Lammes selbst eins wird. Die beiden sollen eins werden. Wir haben vorhin die Philipperstelle gehabt. Habe ich versucht deutlich zu machen, das ist die Herzenshaltung von Jesus. Das ist die Herzenshaltung von Jesus. Eine demütige Herzenshaltung. Und wenn unser Herz, ich sage mal, noch recht fleischlich ist, nehme jetzt mal diese Begrifflichkeit, wird jetzt am deutlichsten. Dann kommen diese zwei Herzen nicht zusammen. Gott muss sicherstellen, dass dem Herzen von Jesus keine Gewalt angetan wird durch unser Herz, durch so ein selbstsüchtiges Teil. Also das wird nie zusammenkommen. Wenn zwei Herzen zusammenkommen, dann ist das immer auf der Basis von dem Herzen von Jesus. Also es entscheidet sich, was ich damit sagen will, ist die. Du entscheidest heute, was mit deinem Herzen geschieht. Entweder bleibst du, wie es ist, oder du lässt es vom Heiligen Geist umgestalten, so nach dem Bild von Jesus. Und mit diesem Herzen bist du fähig, damit ist erstmal fähig, in die Brautgemeinde hineinzukommen. Nochmal an das Bild von Esther, weil sie gesagt hat, Heiliger Geist, du darfst das machen. Du darfst mich so ausstatten, du darfst mich so umkrempeln, wie ich dem König gefalle. Und das Gleiche machen wir mit unserem Herzen. Wir geben es Jesus hin, beziehungsweise dem Heiligen Geist, dass er es heilen kann, dass es vor Gott schön wird. Kommt es irgendwie rüber, deutlich, was ich damit sagen will? Nicht, dass jeder hier mit Fragezeichen hier nach Hause geht. Das ist ein bisschen blöd, weil das ein bisschen der Punkt ist, auf was ich hier raus will. Solange wir nicht verstehen, dass der Herr nicht zulassen wird, dass ein egozentrisches Herz sich nicht mit seinem niedrigen und reinen Herzen vereint, wird die notwendige Weihe nicht stattfinden. Es wird keine Verbindung zwischen Jungfrau und Bräutigam geben. Die beiden Herzen müssen in Niedrigkeit und Demut zu seinem Herzen werden, denn das Herz des Bräutigams ist sanftmütig und niedrig. Also unsere Herzen müssen mit Jesus identisch werden, dass wir zusammenkommen können. Erst das qualifiziert uns in die Braut, also als Braut in die Brautgemeinde hinein. Nur diese Gemeinde mit dieser Herzenshaltung heiratet überhaupt Jesus. Also mit einer anderen Herzenshaltung nicht. Hast du die Herzenshaltung? Okay, bist du dabei. Hast du die Herzenshaltung nicht? Bist du nicht dabei. Ganz einfach. Das ist mathematisch, ist ganz einfach und simpel, ist aber die Quintessenz davon. Nochmal zusammengefasst. Verstehen? Manche gucken mich an wie ein paar Fische. Für dich war das bestimmt zu einfach, ne? Du musst es komplizierter machen. Ja, nee. Ja, gut. Matthäus 11, Vers 29 steht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf mein Joch. Oder Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Welt auf an, sondern lasst euch von eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also Paulus ermahnt uns hier, unsere Leiber, damit meint er natürlich auch alles, darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und ein Opfer stellt keine Ansprüche mehr an sich. Das sagt, hallo, ich will ja auch mal noch ein bisschen mitreden. Also ein Opfer nicht mehr. Wenn du Opfer bist, dann redest du nicht mehr mit. Dann machst du das, was die anderen dann sagen. Dann bist du auf dem Altar und brutzelst. Die eine Stelle von dem Philipper. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zu Philipper. Das vielleicht zum Schluss. Philipper 2, Vers 5 meint: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch gewesen ist. Oder auch war. Also hier sagt uns das Wort Gottes definitiv. Hier gibt es uns eine Lösung. Lösungsvorschlag ist nicht nur ein Lösungsvorschlag, sondern eine Lösung schlechthin. Denn ihr sollt auch so gesinnt sein, wie Christus Jesus es war. Von daher macht die Antwort dann schon wieder einfach, aber wie schon gesagt, kann jeder selbst entscheiden, ob er das will. Aber ich nehme mal an, dass jeder von uns das will. Jeder will von uns in der Brautgemeinde dabei sein. Jeder will die Braut sein. Jeder will die Herzenshaltung haben, weil wir Jesus gefallen wollen. Es geht ja nicht ums Dienen, es geht nicht um Machen. Die Dinge kommen alle erstmal später. Es geht darum, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Dass Jesus in uns Gestalt annimmt. Dass Jesus unser Herz bauen kann. Dass der Heilige Geist da Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen kann. Alles, was innere Heilung oder Heilung an sich bedeutet. Dass der Heilige Geist in unserem Leben etwas neu macht. Oder Dinge, die nicht okay sind, wo manche Dinge vielleicht Dinge auch erlebt haben, die sich da tief eingegraben haben, die wirklich negativ gewesen sind, die er dort heilen kann. Heiligung ist ein Begriff, was damit zu tun hat. Heiligung ist einmal ein Begriff, Jesus hat uns heilig gemacht, das hat er mit seinem Tod, Opfertod gemacht, das haben wir mit unserer Wiedergeburt erhalten, aber Heiligung ist auch ein ständiger Schritt, ein ständiger Wachstum unsererseits. Also zwei verschiedene Dinge, die natürlich irgendwo auch zusammengehören, aber Heiligung ist, das macht, da gehe ich auch vorwärts. Heiligung wächst mit meinem Leben. Das meint das alles. Das war irgendwie klar, was ich jetzt sagen wollte. Wenn es da irgendwie noch Fragen gibt, jetzt ist noch ein bisschen Zeit bin ja auch in der Gemeinde, Gottes Willen, man kann mich da auch ansprechen oder man kann auch Jan und den Ältesten ansprechen oder wenn es da irgendwie was gehobert hat oder vielleicht habe ich auch was falsch oder verklausuliert beschrieben, kann man hier und dort bestimmt auch einen Fehler unterlaufen sein. Das kann durchaus passieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da überall recht habe mit meinen Beispielen. Mir geht es einfach darum, in uns das zu produzieren, das ist mir heute wichtig. Jesus hat eine Herzensgesinnung in seinem Herzen, eine Motivation, einen Motor. Und da sagt uns das Wort Gottes, in Philipper 2, Vers 5, diese Gesinnung sollen wir auch haben. Und dass jeder dazu auch Ja sagen kann, dass es nichts Schlimmes ist, aber dass das wirklich die Erfüllung ist. Das ist das Leben, dort, wo uns Gott hinhaben will. Dort fängt alles an. Hier sind wir noch nicht am Ende, hier geht's los. Deine Herzensentscheidung qualifiziert dich dabei, ob du dabei bist oder nicht, wie ich schon gesagt habe. Ja oder nein? Damit geht's los. Nicht wahr? Soweit, so gut erst einmal. Oh ne, ist auch spät. Logisch. Ja, kommt alle von der Arbeit.
Hätte man die also, denke mal, können verstehen. Wenn es um die Gesinnung geht und nicht um was irgendwie auf dem Zorn vor Augen
ist. Genau.
Was in unserem Herzen wohnt, heißt Gesinnung.